Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Das ist für uns so ein bisschen ein Warm-up, wo wir über unpolitische Themen dann ins Politische abgleiten. Wobei ja, das muss man meinen sagen, der große Hans-Dieter Hüsch immer sagte, auch das Private ist politisch, lieber Philipp. Da gibt's normalerweise Applaus, ja. Aber Sie müssen nicht. Nein, Sie müssen nicht.
Ich finde das gut.
Sie müssen nicht, um Gottes Willen.
Nein. Ach, tun Sie das nicht. Nein. Ich warne Sie vor, das werden Sie heute Abend mit dem Kollegen öfters erleben. Ja, der haut dann so Bildungsbürgertumsätze raus, in der Hoffnung, dass das fleißige Kabarettpublikum Applaus spendet. Das ist falsch. Unterstützen Sie ihn nicht in seiner Fehlannahme des Lebens. Kabarett ist politischer Widerstand. Kabarett ist politischer Widerstand und nicht die Wiederholung von Hans-Dieter Hüsch. So, also... Zumindest in der jetzigen Zeit. Also ums kurz. Oh.
So, hoffentlich hört das niemand im Kabarettarchiv.
Genau.
So gut.
Die Uhr läuft.
Ja,
also genau. Primaten-Ping-Pong. Dann kommt ein Zitatort. Da bringt der Tobi heute ein Thema mit. Da werden wir dann drüber sprechen. Mhm. Und dann gibt's einen zweiten Zitatort. Der kommt dann von mir. Dann gibt's ein Ende und dann denke ich, sind die 5-6 Stunden auch in Fluge vergangen. Also
wir bringen die Scheiße heute Abend auf Sitzungslänge, Freunde. Ja, hier. Fasnachtsstadt. Ja. So. Ja. Hello.
Hallo Mainz, hallo Frankfurter Hof. Hier ist Grundlos gute Laune, der einzige Podcast mit dem Knecht Ruprecht Siegel für verbale Prügel. Die Themen heute: März im Dezember, wann wird's mal wieder richtig Kanzler? Und die Frage: Wie viel Höcke hat ein Kamel, das auf der Weidel grast? Und hier sind die beiden Gründungsmitglieder der AfG, der Alternative für Glühwein, Tobias Mann und Philipp Simon.
Guten Abend.
Ist das schön. In Mainz, in meiner Heimatstadt.
In deiner Heimatstadt.
Du bist das erste Mal in Mainz, Philipp?
Nein, ich war schon mal in Mainz, aber weißt du, was ich heute gemacht habe?
Was hast du gemacht?
Ich bin heute in den Mainzer Dom gegangen.
Oh.
Wunderschön. Und ich bin Atheist, aber ich war total begeistert von der größten Bibelseite der Welt.
Gibt's sie da?
Ja, da muss
das
ich
war
aber,
dann auch
ja,
dein Schlussauftritt hier in Mainz. Ja. Nein, aber mal
du wohnst ab morgen in Wiesbaden.
Oh ja, du hast aber schon, das hast du schon begriffen, diese
natürlich,
Animosität.
Natürlich.
Ja, und wenn du so ganz insidermäßig hier sein willst, machst du Sprüche über Finden.
Über was?
Finden, Mainz Finden ist ein Vorort.
Ah,
da wohnen dem Klischee nach nur Spargelbauern, die in Gummistiefeln das ganze Jahr unterwegs sind. Ist so.
Finden, also ja. wie suchen?
Nein, nicht finden wie suchen, sondern finden wie die Finte schlagen.
Ah.
Eine Finte schlagen, ja. Nein, aber es ist ja so, in der eigenen Stadt macht man sehr, sehr selten Sightseeing.
Du, apropos Sightseeing, ich habe mich heute, ich wäre fast... wie heißt hier der Fluss Rhein, ne?
Rhein ist das, ja. Dass du die Frage als Kölner stellst, ist ein bisschen frech, aber es ist...
Naja, ja. Der Rhein, egal. Ich wäre heute fast mit dem Auto in den Rhein gebrettert,
nein.
Als ich festgestellt habe, dass ich über die Peter-Altmaier-Allee fahre. Ich habe kurz gedacht, warum kriegt ein Saarländer in Mainz eine eigene Straße? Und dann auch noch so ein Wirtschaftsminister.
Ja, das ist, glaube ich, nicht der Peter Altmaier, den du meinst.
Welcher war es denn?
Wer weiß es?
Du offensichtlich nicht, sonst würdest du ja nicht fragen.
Nein, ich weiß es, aber ich frage die Leute hier.
Ach so, okay. Wer,
bitte? Es ist der aktuelle Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Ja, na, das ist ja noch verrückter, das ist ein Schweizer. Aber bevor wir...
Ich dachte immer, der aktuelle Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ist Julia Klöckner.
Ui, oh.
Oder ist es schon der Pilawa?
Wird das familiär durchgereicht mittlerweile? Du, Philipp,
ja.
Ich spiele einfach nochmal den Jingle ein. Das Jingle, den Jingle, was auch immer.
Primaten-Ping-Pong.
Jetzt kommt das... Private, das du mit mir besprechen wolltest, Philipp.
Ja.
Du hast mir schon Angst gemacht. Du hast gesagt, Tobi, ich habe was vorbereitet, da weiß ich nicht genau, ob ich es bringen kann.
Ich habe heute mitgebracht einen Lebensmittelskandal.
Bitte?
Ich bin einer ganz großen Sache auf der Spur.
Ja,
Coutons.
Ja. Die wohl beim Roulette ausgegeben werden.
Kann ich den Hans-Dieter Hüsch nochmal hören? Ja.
Ich hätte gern 10 von den Croutons für 50 Euro.
Also, als ich letzte Woche eine Stunde im Rewe vorm Crouton-Regal stand, fiel mir auf, Mensch, diese Päckchen, da ist 25 Gramm drin, Croutons von Knorr. Kostet 1,29 Euro.
Ja.
Das bedeutet, dass ein Kilo Croutons 51,60 Euro kostet. Das ist eine Goldgrube. 51 Euro für frittiertes altes Brot. Das ist ein Lebensmittelskandal.
Ja. Und das ist ja eigentlich so Zeug, was man normal ins Tierheim bringt. Ja,
das... Das ist normalerweise der Preis für Entrecote. Ich finde das ein Skandal. Ich merke, ich hole dich emotional damit nicht ab.
Total, absolut.
Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht.
Ja, aber das war schon mal sehr brisant. Vielen Dank dafür.
Stuttgart 21 kann doch nicht im Dezember 26 eröffnet werden.
Aber das... Ja. Aber das sind ja so Schlagzeilen, da haben wir als Kabarettisten nichts mehr zu tun anschließend. Das ist wirklich so ein Do-it-yourself-Joke.
Das geht so.
Ja, findest du?
Ich habe sowieso nie verstanden, warum für Stuttgart nicht ein Kopfbahnhof reicht. Ich meine, wer will weiter als Stuttgart? Nach Ulm willst du doch nicht oder Sindelfingen. Da hätte doch ein Kopfbahnhof, der war schön.
Das ist ja auch im weitesten Sinne was Politisches, diese Bauprojekte. Jede Stadt hat sie ja, es wird was geplant. Dann kommt ein Angebot rein, das war das günstigste. Dann stellt sich irgendwann raus, nee, es war nicht das günstigste. Aber es konnte ja keiner ahnen, dass es teurer wird. Und dann werden so Termine nicht eingehalten. Und im Grunde ist das ja auf großer Ebene das, was man privat auch erlebt. Also das ist ja auch, wenn du privat jetzt zu tun hast mit handwerklichen Veränderungen im Haus, ist es ja auch so ein bisschen was Religiöses. Du wartest, dass der Messias irgendwann erscheint. Und du hoffst, dass es am Weihnachten soweit ist, aber erst kommen mal die heiligen drei Könige, die sagen, es dauert noch ein bisschen.
Bei uns hatten sie eine Woche den Kölner Bahnhof gesperrt.
Ja, oh Gott, was war denn da los in Köln? Haben sie Decken verteilt und Croutons?
Nee, sie wollten ein Software-Update machen und dann haben sie die Software nicht gekriegt, aber sie haben den Bahnhof trotzdem eine Woche gesperrt.
Und es muss nochmal gemacht werden. Ja, das ist das Geilste, es muss nochmal gemacht werden. Aber wofür haben sie denn dann gesperrt?
Naja, weil man gesagt hat, na, jetzt haben wir das geplant, jetzt ziehen wir es halt auch mal durch. Das kennst du doch aus dem Privaten auch. Du
das
planst
ist wie, wenn du bei...
Weihnachten mit der Familie und dann siehst du sie am Tisch und denkst, ja komm, dann ziehen wir es jetzt durch.
Oder wie wenn du an Weihnachten von Jochen Schweizer einen Sprung ins Güllefass gewonnen hast und du stehst davor und denkst dir, ja komm, scheiße, machen wir es halt. Ja, so ist das. Apropos Güllefass.
Ja.
Markus Söder war bei Hotel Matze.
Oh. Das ist das politische Kabarett, was ich von dir hören will.
Ja, natürlich. Nein, Markus Söder war bei Hotel Matze. Weiß nicht, ob das bekannt ist. Hotel Matze, auch ein Podcast, wo Gäste sind, die sehr, sehr lange auch mit dem Gastgeber Matze Hilscher sprechen. Und Markus Söder, ich habe leider es noch nicht ganz hören können, aber ich habe schon mal so ein paar Kacheln gesehen, wo Zitate von ihm da sind. Und da frage ich mal, was das mit dir macht. Also Markus Söder sagte zum einen, natürlich will jeder gemocht werden, aber ich sage halt, was ich denke und ich mache dann auch das, was ich sage.
Absolut. Natürlich. 2021 hat er versprochen, Ausstieg vom Verbrenner, der klimaneutral Bayern 2040. Kann er sich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Nee. Und vielleicht hat er auch was mit Stuttgart 21 zu tun.
Aber ich würde Markus Söder auch überhaupt nicht mehr in die Kategorie Politiker einpacken.
Nein.
Nein. Für mich ist es Influencer kurz vom Reality-Star.
Das heißt, es ist nur so ein kleiner Schritt im Dschungelcamp.
Ja. Und ich sag mal, wenn ich sehe, was der so als Mittagessen postet, wird's dem im Dschungelcamp auch nicht schwerfallen.
Nee, ich wollte sagen, da ist der Känguru-Hoden nicht mehr weit.
Nein. Ja.
Und dann noch ein interessantes Zitat von Markus Söder. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist das Privileg meines Lebens. Und ich glaube, das ist nicht wahr.
Doch, ich glaube, er redet vom Dummschwätzen.
Ach so. Ja.
Ihr habt immer schon...
Und ich hätte jetzt gesagt, wenn er wirklich sein Hobby zum Beruf gemacht hätte, hätte er eine Würstelbude auf dem Viktualienmarkt eröffnet. Aber das ist... Aber es ist auch
wobei ich mir das bei ihm auch sehr gut vorstellen könnte. Und ich bin ja immer noch so begeistert, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast auch schon mal erzählt habe, Markus Söder hat ja einen Tick.
Wirklich?
Ja.
Einen?
Der hat einen. Der hat einen Hosentick. Sie müssen mal drauf achten. Ich stehe einmal kurz auf, dass Sie sehen können. Bei Pressekonferenzen macht er Folgendes.
Ich beschreibe das jetzt für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wirklich? Also er zuckt mit den Schultern.
Und er versucht immer mit den Unterarmen die Hose wieder ein bisschen über den Schmierbauch zu ziehen.
So, und du als Herrenausstatter und Psychologe.
Ja.
In dieser Kombination.
Ich empfehle einen Gürtel.
Zitate. Philipp. So. Philipp, bei mir geht's heute. Ich sag dir die Überschrift, die ich mir überlegt habe für meinen Teil.
Ja.
März im Dezember.
Ja.
Also ich meine jetzt März der Mann, nicht der Monat.
Ja.
So. Ein Kassensturz beziehungsweise ein Kanzlersturz.
Ja.
Und März ist ja ein missverstandener Kanzler.
Absolut.
Und ich will, dass du mir jetzt dabei hilfst, März zu verstehen.
Natürlich.
Indem wir einfach mal durch seine Zeit als Kanzler durchgehen. Und ich habe mir dafür überlegt, was für Eigenschaften sollte ein guter Bundeskanzler haben? Und wir legen diese Schablone mal an Friedrich Merz und schauen ihn, wie weit er das erfüllt.
Und das klingt nach einer ziemlich mutigen, aber mach mal.
Ja, ich mach mal. So, und jetzt das Erste, was ich finde, was ein Bundeskanzler haben muss, ist einen objektiven Blick auf das Land. Dass er also weiß, wo liegen die Probleme, dass er auch eine Einschätzung hat, wie seine Performance ist, wie die Performance des Landes ist. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht von Friedrich Merz, das ist ein bisschen älter schon, also es war am Anfang seiner Kanzlerschaft, hat aber wieder eine große Aktualität bekommen. Und zwar sagte Merz einen Satz, der von großer Selbstreflexion geprägt ist.
Es ist eine der besten Bundesregierungen, die wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben.
Ja, da lachen schon einige und die Pointe ist schon...
Naja, aber weißt du, das ist diese Zurückhaltung, die ich an ihm liebe. Das ist einfach ein Mann, der läuft mit Empathie und einem gesunden Selbstbild durch die Gegend.
Ja.
Selbstbild, nicht Stadtbild. Das sind zwei verschiedene Sachen. Zwei Sachen.
Aber
hat er das wirklich in Bezug auf die Koalition jetzt?
Ganz ehrlich, ich muss das echt nochmal checken. Ich habe das ganze Zitat nochmal gehört und habe gefragt, von wem redet er? Redet er von der Ampel? Das ist später Erkenntnis irgendwie, weil er macht ja jetzt vieles von dem, was Habeck vorgeschlagen hat. Ja, also das war ja in seinen Augen, hat er ja oft gesagt, der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, der Schlewatz, kann man sagen, ja. Und das ist ja das, was Merz immer sagt. Jetzt macht er überraschend viel von dem, nur schlechter, als es Habeck vorgeschlagen hat. Und aber er bezieht es auf die aktuelle schwarz-rote Regierung, die beste Bundesregierung.
Ja, aber das ist einfach mal auch ein bisschen Selbstvertrauen.
So, und jetzt stelle ich dich mal, also ich meine, wir sind zwei linksgrün versiffte Kabarettisten.
Du.
Aber wir müssen uns jetzt müssen wir uns auch mal versetzen in Menschen, die das anders sehen. Und es sind heute Abend welche hier, ich bin mir sogar ganz sicher, weil ich habe Verwandtschaft, die es anders sehen.
Ja?
Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt, ich komme aus einem schwarzen Haushalt.
Ja. Ja,
also so ist irgendwann auch meine Rebellion entstanden. Wir hatten im Keller, wir hatten so ein Unionsaltar. Das war so ein alter Sekretär. Ja, da war oben so ein Bild von Helmut Kohl und links und rechts die Büste von Franz Josef Strauß.
Und da habt ihr den Heiner Geißler geopfert, oder was?
Nein. Ja. Einmal im Monat haben wir uns Sozialdemokraten gefangen und den geopfert. Den haben wir mit Brandzwieback haben wir den gelockt. Oh Gott. Und deswegen, jetzt sag mir mal, du als
ja.
Ich sag mal, oder gib mir mal einen Tipp, was ist denn eine bessere Regierung gewesen? Wo könnte man ihm denn widersprechen? Also wo sagst du, da war die Performance besser als jetzt aktuell bei Rot-Schwarz.
Also selbst als Scholz mit seiner albernen Tasche durch die Gegend geschlichen ist, war mehr Samba.
Also es, mir ging es auch so. Also wirklich bei vielen Dingen, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind, habe ich ganz oft mir gesagt, ey, kann ich die Ampel nochmal sehen? Das war so ein bisschen mein Gefühl.
Wobei, naja, ja, ja.
Also ich habe das Gefühl, es sind ähnliche Fehler, die jetzt passieren, auch ja, so im gemeinsamen oder eben im Nicht-Gemeinsamen,
ja,
die sie der Ampel immer massiv vorgeworfen
natürlich
haben. Natürlich. Aber gut, lass uns bei der Objektivität von Friedrich Merz als Kanzler bleiben.
Absolut.
Dass er also auch Themen, die sensibel sind, wo er halt auch schauen muss, wie bringt er was rüber,
ja,
dass er das dann eben auch mit einer gewissen Empathie
das kann
und,
er.
Ja, und auch sich bewusst...
Absolut.
Dass er sich bewusst ist, dass er
der
mit seinen
lebt
Worten...
so dermaßen im Moment.
Ja, ja, absolut. Und da habe ich nochmal etwas, da ging es ums Bürgergeld und da hat Friedrich Merz einen Satz gesagt, der beschäftigt mich bis heute.
Wir müssen das Bürgergeld reformieren. Das kann so nicht bleiben. 5,6 Millionen Menschen im Bürgergeld, davon Millionen Aufstocker. Diejenigen, die für 530 Euro im Monat arbeiten, denen muss man doch mal die Frage stellen, warum könnt ihr nicht auch für 2000 Euro im Monat arbeiten?
Das sind so Fragen, da hättest du vor ein paar Jahren hättest du noch gesagt, ja komm Fritze, komm vom Balkon, ist nach 10.
Aber da muss man... Aber,
oder mal ehrlich, weil
also ich bitte dich, man kann doch mal zu so einer Frau, die im Altenheim die Klos putzt, sagt, sag mal, warum arbeitest du hier für Mindestlohn und sitzt nicht in einem Aufsichtsrat?
Ja.
Das ist ja eine berechtigte Frage. Man darf ja nie vergeben, Friedrich Merz hat 390 oder 396 Tage, ich weiß nicht, der hat mal 5000 Euro pro Tag verdient. Friedrich Merz, wissen Sie warum? Weil er die WestLB nicht verkauft hat. Und das Geniale war damals, er hat vorher schon gesagt, ja Leute, schön, dass ihr mich da einsetzt und ich habe hier ein Gehalt von 5000 Euro. Und er hat diese 369 oder 396 Tage, hat er übrigens auch durchgearbeitet. Der hat 396, 369 Tage am Stück abgerechnet, 5000 Euro, gute 2 Millionen Euro Steuergeld, hat vorher schon gesagt, das wird schwierig, die WestLB zu verkaufen und er hat sein Wort gehalten.
Das heißt, man muss eigentlich sagen, es ist aus der Lebensrealität von Friedrich Merz ein Satz, der absolut nachvollziehbar ist. Das heißt, wir als Bürgerinnen und Bürger müssen Verständnis dafür aufbringen, wo er herkommt mit dem, was er sagt.
Ja, also die Leute müssen einfach auch viel mehr anfangen, mal mit dem Privatjet zu fliegen, dass sie auch mal ein bisschen das Lebensgefühl nachvollziehen kann.
Ja.
Wenn du von oben auf Deutschland runterguckst, dann sieht's halt auch alles ein bisschen mickrig aus.
Und da muss man ja frei nach Deichkind sagen, auch am Steuer eines Privatjets wird geweint. Ja. Das ist ja nicht einfach das Los, ja, was er da hat. Und jetzt gehen wir mal weiter. Also ja, wir bleiben bei der Objektivität und ja, wie er aufs Land schaut. Und da gab es ja letztens, das haben Sie vielleicht mitbekommen, da hat ja die Jugendorganisation der AfD sich neu gegründet. In Gießen war's. Und da hat Merz schon, ja, nostradamisch,
ja,
einen Satz gesagt, und zwar das hier.
Sie werden heute Abend Fernsehbilder aus der Stadt Gießen sehen, die alles andere als erfreulich sind. Eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts, die immer härter und immer schärfer wird.
Mal ganz ehrlich, also einfach grundsätzlich per se allen Menschen zu unterstellen, die dorthin gefahren sind, um für Demokratie auch zu demonstrieren und in dem Falle auch gegen eine in weiten Teilen antidemokratische Organisation, per se mal zu sagen, das sind Linksextreme, das ist ja das, was er vermittelt. Das ist etwas, was ich für einen Bundeskanzler sehr schwierig finde, weil er hätte sich ja auch äußern können. Natürlich kann man sich zu Gewalt auf Demos äußern und kann sagen, man lehnt Gewalt ab, das tun wir auch. Aber per se zu sagen, alle, die da angereist sind und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, dass das ein breites Bündnis war aus der Mitte der Gesellschaft heraus, die sich da eben auch, die da demonstriert haben. Deswegen finde ich diesen Satz so fatal, weil er einfach...
Ja, manchmal denke ich, vielleicht ist es auch eine Generationenfrage.
Wohingehend?
Naja, ich meine, er ist jetzt auch schon, hat ein paar Jahrzehnte am Buckel und dass diese Generation vielleicht da einfach noch anders drauf guckt. Wir haben ein großes älteres Wählerpotenzial, wir haben relativ alten, in Anführungsstrichen, Bundeskanzler. Und vielleicht verhärtet, ich weiß ja nicht, wie wir mit 70 drauf, vielleicht verhärtet sich ja der Blick im Alter. Ich versuche mal den inneren Friedrich Merz aus mir rauszuholen und ihn zu verstehen. Und vielleicht ist es eine Generationsfrage. Und Sie benutzen das ja in der Union im Moment extrem oft. Also Sie sprechen im Prinzip ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Sprechzettel, Sie sprechen immer von extrem rechts und extrem links und lassen natürlich aus, dass ohne die Linken im Bundestag Merz seine zweite Wahl zum Kanzler überhaupt nicht bekommen hätte, dass ohne die Linken er seine Mehrheit für das Rentenpaket nicht gekriegt hätte. Ich glaube nur, dass sie sich an der Stelle selber keinen Gefallen tun, weil die Leute das natürlich mitkriegen. Also letztendlich, wir haben ja auch mal, glaube ich, in einem privaten Telefonat vor kurzem darüber gesprochen. Haben Sie das mitbekommen mit dem Walter-Lübcke-Denkmal, was vom Zentrum für politische Schönheit in Berlin errichtet worden ist? So, und wir haben da vorher auch drüber gesprochen und ich habe gesagt, es gibt ja drei Reaktionen, wie du darauf reagieren kannst als Partei. Also da wirst du mit einer Aktion konfrontiert, das steht jetzt vor deinem Haus und dann kannst du drei Sachen machen. Entweder du sagst gar nichts oder du findest es ganz scheiße oder du findest es ganz toll. Und diese unsägliche Pressekonferenz von ihm und Kai Wegner, wo sie darüber gesprochen haben, Schande und respektlos und würdelos und was sie da alles benutzt haben, da merkt man immer wieder, dass Friedrich Merz sich halt nicht unter Kontrolle hat, weil wenn er die Funktion des Bundeskanzlers verstehen würde und zeitgleich für seine Partei mitgedacht hätte, dann hätte er an der Stelle ja ganz einfach sagen können, aus Respekt gegenüber dem Andenken von Walter Lübcke möchte ich das nicht kommentieren.
Ja. Hätte er sagen können. Aber Zurückhaltung und Friedrich Merz sind zwei unterschiedliche Themen. Was man auch an diesem Zitat hier hört, wo sehr ausgewogen Friedrich Merz einfach beschreibt, wie er die politische Landschaft in Deutschland deutet.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr. Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben. Für die werden wir jetzt wieder Politik machen, im Mittelstand, in der Landwirtschaft. Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen. Aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun.
Ja, ich weiß.
Weißt du, was mir an der Aufnahme...
Das macht immer was mit mir, dieses
Zitat. Ja, das hat man schon öfter... Weißt du, was mir an der Aufnahme am meisten Angst macht?
Bitte.
Dieses frenetische Gegröle. Das ist das, was mir wirklich, wie sagt man, die Gänsehaut beschert. Also, dass er im Wahlkampf Rausch Blödsinn erzählt, ist jetzt, sagen wir mal, ja, aber dieses, man hat ja wirklich gemerkt, da ging ja richtig, ne, die sind ja innerlich, sind die ja losmarschiert, die haben ja schon die Stiefel gebunden.
Was denn hier, wir haben ja nicht gesagt, welche Stiefel, ja? Da entdecke ich halt so kleine trumpeske Splitter. In Friedrich Merz, weil er wird ja auch verbal oft nicht mehr gebremst.
Ja, aber ohne die Show. Ich finde, bei Trump hast du einfach noch den Entertainment-Faktor.
Du meinst dieses YMCA-mäßige?
Genau. Ja. Bei Fritz ist einfach immer nur traurig.
Einer hat heute geschrieben, das sieht aus, als ob er zwei imaginäre Penisse melkt. Und seitdem kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Das habe ich irgendwo auf Instagram gelesen. Aber jetzt bleiben wir mal dabei, was zeichnet einen guten Bundeskanzler aus? Konsistenz. Konsistenz, das ist doch etwas, was man sich erhofft. Natürlich kann man seine Meinung ändern, wenn sich die Vorzeichen verändern, andere Faktenlage vorliegt, dagegen sage ich nichts. Aber es gibt ja eine große Bandbreite dessen, ob man seine Meinung plötzlich völlig ändert oder ob man grundsätzlich einen inneren Wert hat, dem man auch weiterhin folgt. Und Friedrich Merz, der hat... Im November war es, glaube ich, zusammen mit Carsten Linnemann, seinem kleinen Frettchen, hat er, und er stand also mit Carsten Linnemann auf der Bühne bei einer Pressekonferenz und da sagte Friedrich Merz zum Thema Brandmauer das hier.
Frau Emmerich, ist Ihnen möglicherweise aufgefallen, dass weder der Generalsekretär noch ich das Wort Brandmauer verwendet haben. Das ist nicht unser Sprachgebrauch. Das war er nicht und das ist er nicht.
Hast du das gehört? Mhm. So, und jetzt atemlose Spannung im Saal. Mhm. Ein Monat vorher gibt es aber zahlreiche Videoschnipsel, unter anderem den hier, wo Friedrich Merz das hier sagt.
Wir sind die Brandmauer. Wir sind diejenigen, die Union.
Ja. So, und jetzt frage ich dich, was regt dich mehr auf? Dass er hier die Brandmauer in Frage gestellt hat einen Monat später oder dass er lügt?
Nee, was mich viel mehr interessiert ist, was ist gesundheitlich in dem Monat passiert?
Ja, aber ich, was bei Friedrich Merz einfach zu beobachten ist, dass er zu lange spricht. Das ist das, was ich habe. Ja, er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ja. Sie alle haben das wahrscheinlich mitbekommen, aber achten Sie mal drauf. Ich habe es geschnitten, weil es fängt gut an.
Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt.
Super, oder?
Ja.
Das ist doch geil.
Toll.
Das ist doch ein schöner Satz.
Das berührt lass ihn mich stehen. Auch emotional.
Friedrich, lass ihn stehen. Aber nee, er sagt dann das hier.
Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, und
er hätte so schön abbinden. Deutschland ist schön, aber dann sagt er, oh, aber in Brasilien willst du dich tot über dem Zaun hängen. Also das kannst du doch nicht machen.
Und ihm wäre aber auch grundsätzlich ganz recht gewesen, wenn ein paar Journalisten da geblieben wären. Weil dann hätte sich das wieder mit den komischen Nachfragen erledigt. Aber das finde ich ein großer... Das für mich hat das so ein bisschen was von Ekel Alfred, oder? So ein bisschen dieses, die, das Suchen, das bewusste Suchen des Fettnäpfchens. Und in dem Moment, wo du merkst, du stehst drin, legst dich auf den Rücken und suhlst dich drin. Ich hab die gefragt. Wollt ihr hier wirklich in den Slums? Nein, ihr fliegt wieder schön mit nach Hause nach Berlin.
Ja, und zu einer Unbeherrschtheit, wo man sagen könnte, da hat er jetzt verbal kein Glück gehabt, kommt dann auch manchmal noch Pech dazu.
Hier, hör mal.
Ja? Ich war heute Mittag auf einer Veranstaltung in Berlin und habe dort Wladimir Klitschko getroffen. Ich war mit seinem Bruder zusammen, Vitali, in Kiew.
Kiel oder Kiew, Hauptsache Lettland. Also,
aber ganz ehrlich, da sag ich das, ich bin immer noch bei meiner Theorie. Was ist gesundheitlich? Kann ich den nochmal hören?
Ich finde, Klitschko wäre auch ein geiler Name für einen Raumausstatter, oder? Raumausstattung Klitschko. Bei uns wird alles gold lackiert.
Ich war heute Mittag auf einer Veranstaltung in Berlin und habe dort Wladimir Klitschko getroffen. Ich war mit seinem Bruder zusammen, Vitali, in Kiew.
Ah, tut mir leid. Komm, wir kommen wieder zum Ernst des Themas zurück. Und natürlich, nochmal, unser Auftrag ist es ja heute, uns auch in die Haut von Unionswählerinnen und Wählern zu versetzen, weil wir Linksgrün versiften. Wir tun vielleicht Merz wirklich Unrecht.
Ja.
Und das war meine Annahme, als ich diese Strecke zusammengestellt habe.
Ja.
Tun wir ihm Unrecht.
Absolut.
Und ich habe einen Supercut erstellt und danach können wir uns nochmal drüber unterhalten, ob wir ihm Unrecht erstellen. Supercut. Ich habe so ein paar Zitate von Friedrich Merz über die Zeit, habe ich einfach mal zusammengeschnitten.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Die kleinen Paschas.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt, auf das man mal beliebig die Fahnen. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.
Aber jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Und vielleicht können Sie uns an der Stelle da helfen. Aber klingt da nicht auch ein bisschen... ein Generationenkonflikt durch?
Du willst immer wieder auf die Generation raus.
Naja, das ist vielleicht doch eine Altersfrage, ist, dass du in dem Alter, guck mal das Leben, was er geführt hat. Er ist in der Wirtschaft voll alimentiert durchgereicht worden. Er saß in Aufsichtsräten, er hat 5.000 Euro am Tag für einen Job bekommen als Anwalt, wo er nichts gemacht hat. Wann war der mal im Wedding unterwegs? Das kennt er ja alles nicht, sondern das ist ja...
Aber warum geht er denn da nicht hin? Einfach mal so gucken... Hallo, ich bin der Friedrich.
Aber also liege ich da jetzt völlig daneben, wenn ich sage, dass das unter Umständen doch auch ein bisschen was mit der Generation zu tun hat?
Aber er will doch unser aller Kanzler sein. Also muss er sich
doch, das wirklich?
Diese Stadtbild-Aussage, also diese erste, er hat ja da drei Stufen gebraucht, um einmal zu erklären, was er meinte. Ja, man braucht ja mittlerweile schon ein Lexikon, Deutsch, Merz, Merz, Deutsch, um zu verstehen, was er sagen will. Ja, also wirklich, er ist ja das Orakel von Delphi, muss man sagen. Muss immer irgendwie interpretieren, was meint er jetzt? Und es gibt immer, wenn der Bundeskanzler spricht, ein Gesprächsprotokoll, was man auf der Website auch abrufen kann. Und als er diese ersten Anmerkungen gemacht hat zum Stadtbild, ist diese Stadtbildbemerkung rausgenommen worden. Das haben Journalistinnen und Journalisten gemerkt und haben nachgefragt, wieso habt ihr das rausgenommen, dieses Stadtbild-Zitat? Und dann wurde gesagt, weil, und das ist vielleicht für uns ganz interessant, das hätte er ja nicht als Bundeskanzler gesagt, sondern als CDU-Chef.
Absolut, da ist die CDU auch immer sehr genau. Katharina Reiche war ja auf dem Wirtschaftstreffen in Tirol auch nicht als Wirtschaftsministerin mit ihrem Boyfriend, sondern privat. Problem ist nur, der griechische Minister, der war amtlich da.
Ja gut, da kann die Reiche ja nichts für.
Nee.
Aber das scheint in der Union weit verbreitet zu sein. Es gibt sogar einen medizinischen Namen. Ich habe das im Präambel nachgeschlagen. Das nennt man die Klöcknersche Persönlichkeitsspaltung.
Ja. Ja.
Ja. Weil.
Ja.
Weil Julia Klöckner, die sagt ja auch manche Dinge als Bundestagspräsidentin.
Ich würde das manche weglassen.
Ja. Und dann an anderen Stellen auf irgendwelchen Podien haut sie dann Dinger raus, wo hinterher gesagt wird, ja, aber hier Neutralität und so, wo sie sagt, ja, das habe ich ja nicht als Bundestagspräsidentin gesagt, sondern Nein. Als CDU-Abgeordnete. Ja. Und ich mache das privat jetzt auch.
Echt?
Ja, da schreie ich die Kinder vom Nachbarn zusammen,
ja,
wenn die wieder zu laut spielen. Und dann, wenn er dann kommt, der Nachbar schwert sich, du stehst immer so als humanistischer Kabarettist auf der Bühne, warum machst du das? Dann sage ich, ja, das habe ich ja nicht in meinem Job als Kabarettist gemacht, sondern als Arschloch. Also da... Da versuche ich hinzukommen.
Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Weg.
Ja, und vielleicht
jetzt
muss man
die Frage,
das...
Ja, aber jetzt ist die Frage, in welcher Rolle könnte Friedrich Merz noch sprechen, außer Bundeskanzler?
Schönes Stichwort. In was für eine Rolle könnte er auftreten? Das hat er selber beantwortet. Und zwar ganz aktuell, jetzt war er in der Arena, einer ARD-Sendung.
Oh, ja. Haben Sie das gesehen?
Es ist fast so ein bisschen, wie viel Fragen kann man in 60 Minuten unterbringen? Also Klamoth hat das moderiert, zusammen ja, mit der Kollegin...
Jessie Weimer.
Genau, und die haben den Merz, also beziehungsweise das Publikum, durch die Fragen gejagt. Und es war ein Traum für Merz.
Ja.
Du hast gesehen, er musste nie tiefgehend antworten.
Nein.
Er konnte irgendwelche Kalendersprüche ablassen und so, ja, wir müssen dringend weitermachen, hat noch immer was zum Thema, nee, machen wir weiter. So ging das und Merz hat's genossen. Und die erste Frage war aber schön, das war ein Mann aus Worms. Die bezog sich auf hier diese Merz-Aussage, muss ich kurz vorwegspielen.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
Das hat Merz in Richtung Olaf Scholz gesagt.
Großartiger Moment.
Ja, super. Und dann hat der Mann im Studio Friedrich Merz Folgendes gefragt.
Herr Merz, Sie haben vor ungefähr 2 Jahren Olaf Scholz einen Klempner der Macht genannt und damit ja auch seine Regierungsfähigkeit in Frage gestellt. Mit welchem Handwerker würden Sie sich vergleichen?
Gute Frage.
Sehr gute Frage zum Anfang.
Maurer.
Inwiefern? Wollen Sie das ausführen, Herr Merz?
Gärtner.
So, Maurer oder Gärtner? Ja. Kommt das daher, dass er ein Mauernblümchen ist? Wie kommt er auf Maurer oder Gärtner?
Naja, ich glaube, Merz hat an das starke Fundament gedacht.
Das erzählt er später noch tatsächlich.
Richtig,
ja.
Genau, das ja. Ist ja. Also, und ich glaube, dadurch, dass er Maurer gesagt hat, wollte er vielleicht den Klempner entschärfen, weil er inzwischen selber gemerkt hat, er kann es nicht.
Er hat's ja herablassend gemeint, Klempner der Macht. Und jeder, der schon mal zu Hause in der Scheiße gestanden hat,
natürlich,
der weiß, wie wichtig im Prinzip einfach der Handwerksberuf ist.
Und wenn das dann auch noch so ein adrett gekleideter Klempner wie der Scholz ist, der mit der Aktentasche kommt, das ist ja auch... Also
hallo, ich bin der Rohrverleger. Ja, also ja. Diese Pornoästhetik, die du wieder jetzt mitschwingen lässt, jetzt hier, ist ja leider ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja. Oh, ganz dünnes Eis, merke ich gerade. Ja, aber ich halte es hier. Aber das war so eine, diese Arena war ansonsten auch noch sehr faszinierend, weil natürlich hat ihn die Stadtbilddebatte auch nochmal eingeholt. Und Merz hat versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu sagen, dass es vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist.
Dann haben Sie an der Stelle recht, wo ich vielleicht nicht genug interpretiert habe. Ja, aber ich glaube, jeder, der es ein bisschen, sagen wir mal, gutwillig versucht hat zu verstehen, hat es auch verstanden, was ich gemeint habe. Und das hatte nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Gar nichts mit Äußerlichkeiten. Okay.
Also er weiß es weit von sich,
ja,
dass er in den Verdacht geraten könnte,
ja, weil,
dass er was mit Äußerlichkeiten
hat. Ja, weil ihr linksgrün versifften Kabarettisten ihn auch einfach immer falsch verstehen wollt. Ihr lauft ja den ganzen Tag schon durch die Gegend und wollt ihn ja quasi absichtlich falsch verstehen.
Ja, ich finde, aus Erfahrungen, die man mit ihm hat, hätte man schon auf die Idee kommen können, weil so fern liegt es nicht, dass er mit Äußerlichkeiten hantiert.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Die wissen ziemlich genau, in welchen Autos möglicherweise illegale Migranten sind, wo möglicherweise Schlepper ihr Unwesen treiben. Das sind nicht sie, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Sie fahren da einfach durch. Aber diejenigen, die mit irgendwelchen komischen Autos da langfahren, mit irgendwelchen komischen Figuren drin, die werden eben auf die Seitenspur geholt und mal kontrolliert.
Ja, natürlich.
So, hat nichts so, mit Äußerlichkeiten.
Und da muss man auch sagen, wer da ein bisschen gutwillig zuhört,
ja,
der merkt doch, dass das rassistisch ist.
Und jetzt kommen wir noch auf so ein sehr schmales Brett, wo Friedrich Merz immer wieder suggeriert, dass es an Leistung hier im Land fehlt. Dass wir möglicherweise satt und faul geworden sind. Das sagt er so nicht. Er sagt das mittlerweile etwas wortreicher.
Das Thema Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand auch zu erarbeiten, mit der Betonung auf erarbeiten, nicht verteilen, erarbeiten. Also meine, so, und da werde ich jetzt schon hier im Publikum nicht bei jedem uneingeschränkt Zustimmung befinden, bei Ihnen vielleicht. Aber wenn ich sage, dass wir uns vielleicht im Durchschnitt, nicht jeder Einzelne, hier gibt es viele, die arbeiten mehr als sie müssten. Aber ich sag mal, im Durchschnitt unserer Bevölkerung insgesamt wieder zu einer höheren Leistung bekennen, dass wir uns mal wieder anstrengen, dass wir sagen, es lohnt sich, dass wir uns anstrengen. Dieses Zielbild würde ich gerne vermitteln, wissend, dass ich dafür nicht 100% Zustimmung bekomme. Aber wenn ich dafür 50 plus bekomme, bin ich schon zufrieden.
Ja. Und nie vergessen, das sagt der Mann, der 2 Millionen Euro Steuergelder kassiert hat dafür, dass er die WestLB nicht verkauft hat. Das ist großartig. Und wenn er die ganze Zeit ja sagt, er kriegt nicht von allen Zustimmung. Es gibt in Deutschland eine breite Zustimmung für die Vermögensteuer. 73% der Bundesbürger sind für eine Vermögensteuer. Er könnte so einfach etwas machen. Won't happen. Won't happen. Nein, die Maxime ist, ihr seid faul. Ihr müsst euch einfach mal wieder ein bisschen anstrengen.
Aber jetzt frage ich dich, Philipp, wer leistet nicht genug? Das hat er ja wirklich, er windet sich ja darum, mal zu sagen, konkret die oder die oder die. Und da muss natürlich dann also, Carsten Linnemann die Exegese von Friedrich Merz machen. Und Carsten Linnemann, der hat gesagt, wer nicht genug arbeitet im Land.
Aber um es noch einmal festzuhalten, wer arbeitet denn jetzt zu wenig?
Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret. Zum Beispiel Rentner in Deutschland.
Faules Pack.
Faule Schweine hier!
Da. Und stehen dann auch noch im Supermarkt im Weg.
Ja, ich hab's passend.
Ja.
Arbeiten gehen jetzt hier! Aktivrente einstreichen, Freunde. Das ist Dynamisierung. Ja?
Weißt du, in solchen Momenten wäre ich gerne in einem Gehirn von einem Menschen, um einfach mal zu sehen, wo kommt der elektrische Impuls, der alles kaputt macht. Ja. Ich sag mal, Rentner. Das ist doch die letzte Idee. Also
fairerweise muss man sagen, bei dieser Arena hatte sich Merz gut unter Kontrolle, lag aber auch daran, dass er sich nie so richtig herausgefordert sah. Er konnte sehr oberflächlich, wie gesagt, antworten. Und es kam aber ab und zu, kam so ein bisschen so dieser schnippische Merz durch, zum Beispiel an der Stelle hier.
Ja, lassen wir wenigstens mal 2 Sätze zu Ende sprechen.
So. Und er hat sehr viele Sätze zu Ende gesprochen an diesem Abend, das muss man sagen. Und es hat mich an irgendwas erinnert. Und zwar hat es mich an den hier erinnert.
Mit Charme und so, da kriege ich die meisten sehr schnell geknackt, muss ich sagen.
Das ist die Strombergisierung auch von Friedrich Merz, die da ihre Vollendung findet. Und jetzt noch was, ich habe einen Supercut angefertigt, um einfach mal auch politischen Fazit zu ziehen. Nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern einfach mal zu schauen, was vermittelt uns der Kanzler in dieser Arena. Und ich habe Aussagen von Friedrich Merz gesucht, die uns einen Eindruck geben, worauf wir uns freuen können. Und ich sag's Ihnen schon mal vorweg, kleiner Hinweis, wir können uns echt auf 2026 freuen.
Wir wollen das weiter verbessern. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, aber wir sind dabei und das wollen wir ändern. Den ersten Schritt haben wir getan, zweiter Schritt soll nächstes Jahr folgen. So, und daran zu arbeiten, haben wir uns in der Koalition vorgenommen. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und deswegen können wir in den nächsten Jahren dazu einiges ausgeben. Wir werden im nächsten Jahr eine umfassende Rentenreform machen. Wie wir das lösen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich nehme es mit und kümmere mich drum. Und dann schaue ich mir die Sache an. Wir sind dabei, dieses Problem wirklich ernsthaft anzugehen. Es sprengt den Rahmen heute Abend. Ich sage Ihnen nur zu, Thema nehmen wir mit. Wir sind dabei, das zu machen. Wir nehmen das mit. Und wenn es nach mir geht, schaffen wir das im nächsten Jahr.
Also freuen Sie sich auf 2026. Alles wird gut. Und ich möchte schließen, es ist ja Weihnachten, mit einem kleinen Gedicht, das ich geschrieben habe.
Oh.
Und es ist überschrieben mit Weihnachten mit Friedrich Merz. Ich bitte um ein bisschen andächtige Stille.
Soll ich so eine Weihnachtsmelodie summen?
Bitte nicht. Wenn Rehlein, die durch Wälder stiegen, gegart auf vielen Tellern liegen. Wenn Tannenbäume, die noch standen, abgesägt in Ständern landen, wird roter Wein, der kalt nichts taugt, heiß gemacht und weggesaugt, dann weihnachtet's im ganzen Land, das merkt man selbst im Kanzleramt. Doch weil die Stimmung miese ist, sagt Merz,
das Problem kenne ich bisher nicht.
Drum soll eine Weihnachtsparty steigen, denn
so wie's jetzt ist, kann es nicht bleiben.
Und Merz gibt die Parole aus.
Rambo Zambo im Adenauer.
Der Linnemann fragt, du, ein Partytiger?
Ich mache bei mir zu Hause kaum etwas lieber.
Heizt die Öfen, kühlt das Bier.
Heute Abend feiern wir.
Wir lassen heute endlich mal die Sau raus, denn
wir geben in den nächsten Jahren so viel Geld aus.
Allerdings feiern wir heute nicht mit allen. Nur Männer, denn
wir tun damit den Frauen keinen Gefallen.
Schließlich tanze ich nachher mit dem Söder umher. Und du kennst unseren Kampfnamen.
Der bayerische Löwe und der Berliner Bär.
Die Feier beginnt, doch es läuft nicht so doll. Der Wadefuhl müde, der Dobrindt schnell voll. Der Thorsten hat frei. Egal.
Wow.
Sie müssen nicht. Nein,
doch, den kann man.
Nein, der Thorsten doch. Hat frei und sagt, dass er verzichtet. Und Pistorius feiert nur, wenn man ihn verpflichtet. Der Merz ist entrüstet, sagt, dass das ihm missfällt.
Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt.
Er kann das hier alles gar nicht verstehen.
Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen.
Keine Party, auf der er war, lief jemals blöder. Er habe immer gerockt.
Sogar mit Gerhard Schröder.
Und dann sagt das dem Klingbeil glatt ins Gesicht. Regieren und feiern.
Sie können es nicht.
Schönen Advent. So, jetzt müssen wir ganz kurz.
So, jetzt geht's nämlich weiter mit der Manöverkritik. Also wir werden jetzt gleich Ihre Fragen beantworten, die Tobi ein bisschen sortiert hat. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung in Mainz ist.
Ich muss hier gerade noch 2-3 technische Probleme lösen.
Okay.
Aber ich hab's im Griff, glaube ich.
Aber weißt du was? Wir müssen noch etwas tun.
Ich hab's im Griff. Da ist es. Was müssen wir denn tun? Ach so, ja, stimmt, das müssen wir tun. Das müssen wir noch rüberstellen, weil der Kollege Schnürschuh drückt ja jetzt. Kollege Schnürschuh. Kennen Sie die Formulierung nicht? Kennen Sie die Kollege? Ja? Ja? Was guckst du so? Kollege Schnürschuh.
Was ist Kollege Schnürschuh?
Nee, ernsthaft, was ist das?
Woher es kommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist eine etwas abfällige Bemerkung über Menschen, die sich die Schuhe binden. Also so würde ich jetzt
das
mal...
Das sagt mir der Typ, der auf der Bühne Klettverschluss anhat. Nee.
Das sagt der Typ, der aus dem Land kommt, wo Holzschuhe getragen werden. Also, Wir haben Zuschriften bekommen, Philipp.
Wahnsinn.
Und zwar aus den Reihen des Frankfurter Hofs in Mainz. Live. Da können wir mal einmal klatschen für sich selber. Weil das ist wirklich, ernsthaft.
Mainz!
So, und ich lese einfach mal, ich gehe einfach mal so ganz grob durch. Wir können natürlich nicht alles beantworten, das sind echt viele.
Nein, das wäre schön.
Philipp, eine Frage für dich.
Ja.
Sind die Amerikaner noch zu retten?
Nein.
Danke, nächste Frage.
Ich habe... das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe nämlich die Tage gelesen, dass wenn man jetzt nach Amerika reist, seine Social-Media-Konten offenlegen muss.
Mhm.
Und so wie ich gegen den Trump boller, brauche ich die nächsten 400 Jahre dann immer hinfliegen.
Nein, das geht mir ähnlich, geht mir wirklich ähnlich. Bleib mal in Frankreich oder was? Solange die das noch nicht machen. So, und aber auch interessant, hast du das gelesen? Haben Sie das mitbekommen? Außenminister Marco Rubio hat jetzt bekannt gegeben, dass es keine, die Schriftart Calibri nicht mehr benutzt werden soll für offizielle Dokumente.
Times New Roman.
Times New Roman, weil sie sich für die neuen Römer halten.
Natürlich.
Das muss der Grund sein, wenn du mich fragst, ja?
Und du kennst den perfiden Hintergrund.
Ja, na klar, es ist wieder gegen Wokeness, weil natürlich Calibri...
Noch viel schlimmer, ja, sag.
Weil Calibri war eine Schrift, die vor allem barrierefreier war als das Times New Roman.
Sie hatte keine Serifen.
Genau.
Und damit einfacher zu erkennen.
Serifen sind die...
Das sind die Vorgänger von den Römern.
Ja.
Es gab ja die Serifen.
Ja, stimmt, das ist
die Serifen haben ja die Demokratie gegründet.
Der Lukas Brief an die Serifen, das ist ja aus der Bibel auch bekannt.
Natürlich. Das ist doch wieder
eins. Wahrlich, ich sage euch, benutzt kein Calibri. Das war ja damals schon, das ist darauf berufen sich.
Das ist doch wieder so ein Aperçu von dir.
Ja, ein Aperçu, ja. Und ganz flamboyant starte ich in die nächste Frage hinein.
Wo brennt's?
Ich habe hier noch was gehabt.
Hängt also, der Rechner.
Die Leute kritisieren dich doch wirklich sehr für deine Anmerkung zur Altersfrage.
Oh.
Weil sie sagen, dass natürlich auch hier im Saal einige Menschen sitzen, die sich auch in der Nähe von Friedrich Merz Alter befinden, also 49. Und
ja, aber das heißt ja nicht, dass es unterschiedliche Menschen in der gleichen Generation gibt.
Das stimmt, aber wenn du das so pauschal dahin wirfst.
Absolut, das stimmt.
Ja, das ist ja genau diese Genauigkeit, die wir auch einfordern, wir beiden. Ja. Wobei wir müssen eigentlich nicht genau sein, weil wir sind Kabarettisten. Wir benutzen ja ab und zu Klischees. Also zum Beispiel der Holländer mit den Holzschuhen, den ich eben angebracht habe, hat ja für einen großen Lacher gesorgt. Aber wenn man mal ehrlich ist, wie viele Holzschuhe werden in Holland noch getragen? Das musst du mir jetzt beantworten.
Sehr, sehr viele.
Wirklich?
Ja, ich habe auch welche.
Ja, aber geht ihr damit wirklich raus?
Ja, warum denn nicht?
Ja, aber das würde doch bei einem langen Abend
morgen. Du gehst doch mit der Frisur auch vor die Tür.
Also bitte.
Das habe ich ihm in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Das ist für mich, was du da trägst, ist die Heinz-Schenk-Gedächtnisfrisur.
Ja.
Das ist. Du bist kurz vom Bembel.
Das ist Harald und Eddie-Niveau, über das sie jetzt hier gerade lachen. Und weil sie sich ja alle im Alter von Friedrich Merz sehen, müssen sie diese Referenz auch kennen, verdammt nochmal. Gut, egal. Okay, also hier, dann haben wir noch eine schöne Frage. Lieber Philipp, hast du schon eine Weinschorle gehabt?
Heute?
Ja.
Nein.
Du wirkst aber offenbar so, weil die Frage wird tatsächlich mehrfach gestellt.
Ob ich eine Weinschorle...
Aber du kennst Weinschorle als Konzept.
Ja, das ist der Weißwein hier aus der Region, oder nicht? So, und das sage ich immer wieder, das ist die Stimmung, die ich brauche, um arbeiten zu können. Nein, aber wieso Weinschorle? Habe ich jemals was zu Weinschorlen gesagt?
Nein, aber du bist zu Gast in Mainz und so ein Getränk, was man hier in Mainz gern zu sich nimmt, ist die Weinschorle. Wir haben ja auch hier das Marktfrühstück.
Was ist das?
Das ist ein, wie beschreibt man das ihm? Menschen treffen sich zum kollektiven Trinken und zwar vormittags.
Das also, kennen wir in
man
Köln
könnte modern
als Karneval.
Sagen, es ist veranstaltetes Daydrinking, was wir hier machen. Und das würde Köln auch gut zu Gesicht stehen.
Aber es gibt Daydrinking in Köln.
Das glaube ich dir gerne, aber nicht nur beim WDR, sondern auch andere Menschen sollten sich unbedingt... Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Nein, ich hatte noch keine Weinschorle, freue mich aber drauf.
Vielleicht mal eine etwas ernstere Frage.
Ja, vielleicht auch mal eine Frage an dich, oder sitze ich hier am Schafott?
Nein, aber die Leute wollen von dir ganz viel wissen, weil mich kennen sie ja. Dich kennen sie nicht und sie versuchen, das ist der Mainzer, möchte etwas über dich erfahren.
Ja, gut.
Die Mainzerin, der Mainzer, auch in älteren Generationen, wo durchaus noch eine Aufgeschlossenheit neuen Themen gegenüber existiert. Also wo auch...
Ja.
Wo sich Ü70 und Progressivität nicht ausschließt.
Ja,
und auch hier ab und zu gesäuft wird, also, wir könnten den Habeck haben.
Ja, aber da muss ich an der Stelle tatsächlich mal sagen, also wer mir vorhin ein bisschen gutwillig zugehört hätte.
Ja.
Bin kurz
you learn from the best.
So, ja, bitte.
Jetzt aber eine etwas ernstere Frage.
Ja.
Stefan schreibt das. Wir sind linksgrün versifft und haben einen 20-jährigen Sohn, der Merz und die CDU mag. Was sollen wir tun?
Aber es ist ganz...
Ich sag mal so.
Das schläft sich aus.
Da ist möglicherweise in der Erziehung irgendwas... Nein, aber das
es gibt, es gibt eine ganz einfache erzieherische Maßnahme. Legen Sie ihm einfach mal ans Bett den aktuellen Rentengesetztext. Den soll er sich mal durchlesen und dann gucken wir mal, wie lange der Merz noch geil findet.
Tja, das wäre ein Weg. Aber es ist natürlich schon so, das ist auch vielleicht eine Beobachtung, die man machen kann im Land, dass eine Rebellion ist ja... der jungen Generation eigen. Das ist ja so. Also man rebelliert ja immer auf eine bestimmte Art und Weise.
Echt?
Du hast nie rebelliert?
Nein. Ich war schon ein angepasstes Arschloch.
Aber du kannst schon nachvollziehen, dass zu pubertären Entwicklungen auch dazugehört, gegen das Elternhaus zu rebellieren. So habe ich das zum Beispiel auch irgendwo ein Stück weit erlebt. Und dann kann es ja sein, dass wenn progressive Eltern da sind, die zu Hause dann immer so, ja, Peace und so. Also,
du hast aber wirklich
dieses Klischee
seltsame Vorstellungen von Menschen. Also manchmal das Gefühl, du lebst irgendwo auf so einer Insel. Die also am Frühstück sich
das Kommunistische Manifest einfach auch mal verlesen ab und zu, dass dann der Jungspund oder die junge Frau, die dann im Haushalt aufwächst, sagt, ja nee, dann schwenke ich mal in die andere Richtung und guck mir da an, was bei der Union für fesche Partys laufen. Was da auch für, was für heiße Beats da getanzt wird.
Rambo Zambo.
Ja, natürlich. Weil es gibt immer wieder, man soll sich darüber nicht lustig machen. Ich finde es ja toll, wenn junge Menschen sich politisch engagieren, aber es gibt ja oft von der jungen Union auch so Videos, wie die so aufrufen, kommt zu uns, und ich denke mir da immer so in mir, nee. Aber vielleicht tue ich auch der Jungen Union Unrecht, um Gottes Willen, bitte. Nicht, dass wir jetzt böse Zuschriften bekommen. Kriegen wir ja nie von der Jungen Union. Und ich rede mich um Kopf und Kragen, merke ich gerade. Weil wenn du deswegen, so guckst, ist es immer
ich
so,
lass einfach nichts mehr.
Jetzt macht er den Merz und macht keinen Punkt.
Ich hab mir gerade gedacht, diese selbstständige Massenkarambolage gucke ich mir jetzt noch 5 Minuten an und dann bestelle ich mir eine Weinschorle.
Ja.
Das habe ich relativ schnell gemerkt, dich muss man reden lassen. Du bist im Prinzip der Friedrich Merz des Kabaretts.
Schotz feiert, mein Freund. Haben wir noch Zeit?
Sage doch, das ist die Stimmung. So, komm, mach hin.
Haben wir noch Zeit für 1-2 Fragen oder bist du der Meinung? Mainz erleben. Jochen Schweizer. Das kommt aus der Fasnacht, also im Saal, wenn Karlauer gemacht werden und Witze, die ein bisschen wehtun, das ist so der Punkt, wo dann oft das Uiuiui gesungen wird. Und das hast du eben einmal erleben dürfen und Kabarettistinnen und Kabarettisten, die ja nach Mainz kommen und im Unterhaus spielen, die sind oft irritiert.
Mhm.
Also der Kollege Christoph Sieber zum Beispiel, ich hoffe, ich darf es erzählen, ich mach's einfach, hat mir auch erzählt, du, da stand ich auf der Bühne, auf einmal fangen die an zu singen.
Ja, ich meine, dann habe ich gesagt,
dann wirst du einen Karlauer gemacht haben, mein Freund.
Und dann hat er gesagt, du, die haben 2 Stunden durchgesungen. So, komm, und die Zeit rennt. Eine Frage noch. Wir haben noch was anderes auf dem...
Natürlich, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ich habe noch ein Gedicht, habe ich noch?
Was?
Also von Wiebke ist das Gedicht. Grundlos gute Laune in Mainz am Rhein lässt uns heute fröhlich sein, stoßen auf den Tobi an, weil er so schön reimen kann. Holt er die Gitarre raus, geht es rund in diesem Haus. Philipp, du bist auch eine Wucht, Mexiko hat eine Bucht.
Sehr, sehr schön. So, herzlich willkommen in meinem Zitatort, lieber Tobi.
Hallo.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Es ist im Prinzip das perfekte Thema für die besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir sprechen heute über die AfD. Ja. Und mir ist in der Beschäftigung mit dieser Partei in den letzten 2 Wochen etwas aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass AfDler immer häufiger Sätze anfangen, ja, und am Ende des Satzes haben die irgendwie die Orientierung verloren. Wir hören jetzt mal den Kollegen Lukassen, das ist der Militärexperte der AfD.
Entschuldigung.
Ist kein Scherz.
Nein, ich dachte, du machst Witze.
Nein, nein. Wir hören jetzt Rüdiger Lukassen von der AfD, der uns erklärt, warum die AfD gegründet wurde. Und Sie versuchen jetzt mal rauszufinden und rauszuhören, was das Ende des Satzes noch mit dem Anfang zu tun hat.
Der Kampf zur Rettung Deutschlands ist der Grund für die Gründung der AfD. Wo soll ich überhaupt anfangen? Unsere Kultur, unsere Kinder, Goethe, Schiller, Eichendorff, Wagner, Potsdam, Dresden, München, der Rheingau, die Schwäbische Alb, die Alpen, unsere Wälder und Seen, unsere Kinder, das deutsche Essen, die Nordsee, die Größe, die Tragik. Die Tragik des immer wieder aufstehen können.
Die Tragik des immer wieder aufstehen können, das klingt für mich schwer nach Inkontinenz, oder?
Also auf jeden Fall wissen wir, er hat 4 Kinder. Goethe, Schiller, Eichendorff und Tragik. Das habe ich inhaltlich mitgenommen.
Die Tragik des immer wieder aufstehen können. Was ist denn tragisch daran, wenn man immer wieder aufstehen kann?
Die Tragik des Liegenbleiben müssen.
Ja, vielleicht wünscht er sich, dass man einfach mal liegen bleibt. Nicht mehr aufstehen. Jetzt hören wir die Kollegin Alice Weidel, weil die hat auch eine leichte Konzentrationsschwäche. Auch Alice Weidel benutzt Bilder. Ich sag mal so, steigen Sie mal in diese Geschichte ein. Mhm.
Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll. Aber sie lassen die Bordkapelle immer die gleichen Beruhigungsmelodien spielen. Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil ihm der erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.
Und jetzt ist meine Frage.
Das ist so ein Plot-Twist.
Jetzt ist meine Frage. Was machen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet?
Er hätte auf die Tür gepasst. Wer?
Coppola. Coppola hätte auf die Tür gepasst am Film, am Ende.
Also mich hat die Mütze zum Schluss richtig rausgeworfen.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem Mann. Jetzt hören wir Tino Coppola. Ja, der will auf dem Gründungsparteitag der Generation Deutschland erzählen, was
man muss kurz erklären, Generation Deutschland ist die neue Jugend, neu gegründete Jugendorganisation der AfD.
Kommt gleich noch.
Ja.
Er versucht jetzt auf dem Gründungsparteitag der Generation Deutschland zu erzählen, was er von der Jugend erwartet. Und wir versuchen ihm auch jetzt nochmal so ein bisschen inhaltlich zu folgen. Es ist eine längere Reise, aber sie endet nicht schön.
Und sie lohnt sich.
Sie lohnt sich.
Wir müssen stets an uns arbeiten, ihr müsst stets an euch arbeiten, ein Land zu verändern, in den Parlamenten als Opposition oder in den Kabinetten als Regierung. Das ist etwas anderes als eine Demo. Das ist auch etwas anderes, als auf ein Gebäude zu klettern. Das ist auch etwas anderes als Fechten, als ein Marsch mit vollem Rucksack oder ein Gitarrenabend am Lagerfeuer. Der Rucksack oder ein Gitarrenabend, der soll durchaus stattfinden. Auch ich habe als junger Mensch in der Jungen Union viele Liederabende mitgemacht. Wir haben viele Lieder gesungen. Welche sage ich jetzt nicht?
Welche sage ich jetzt nicht? Was haben die denn gesungen damals?
Vor allen Dingen konntest du, also zwischendurch gab es Gitarrenabende, dann sollte man auf
Häuser
klettern.
Ich bin beim Gitarrenabend hängen geblieben, weil ich mir vorgestellt habe, dass Kupala da irgendwie am Lagerfeuer sitzt und über den Wolken singt. Da ist, bin ich irgendwie hängen geblieben. Heute hier, morgen dort.
So, das waren ja jetzt im Prinzip auch nur die geistigen Schwächen der deutschen Vollblutpatrioten. Richtig bekloppt wird es, wenn sie anfangen, ihre Fantasien mit Realität zu vermischen. Besser bekannt als Fake News. Und die müssen wir jetzt heute Abend mal ein bisschen aufarbeiten. Und wir hören jetzt als erstes mal Alice Weidel mit einer erschütternden Zahl zu Schulen in Bayern.
In 275 bayerischen Schulklassen sitzt kein einziges Kind mehr mit deutscher Muttersprache. Das ist ein Offenbarungseid.
Ist krass, oder? In 275 keine Deutschen mehr. Jetzt haben wir gedacht, okay, da gucken wir doch mal, wie viele Schulklassen es in Bayern gibt. Insgesamt gab es im Schuljahr 2024/25 in Bayern 59.942 Klassen an allgemeinbildenden Schulen. Das entspricht also 0,46%, was sie da gerade beschreibt. Aber wir liefern hier alle Zahlen. Außerdem gab es in Bayern 818 reguläre Schulklassen, in denen es mehrheitlich keine Muttersprachler gab. Das entspricht wiederum 1,37% aller Schulklassen. Wir sprechen also insgesamt von 1,83% an Schulklassen, in denen es keine oder weniger als die Hälfte an Muttersprachlern gab. Aber sie haut diese Zahl im Bundestag raus, kriegt Applaus und denkt natürlich, krass, oder?
Ja, aber das ist ja das Konzept der AfD.
Ja, aber ich dachte, Fakten wären zwischendurch auch mal ganz nett. Und sie machen das ja an allen Stellen. Das Bild, das Alice Weidel verbreiten will, ist eindeutig. Die Deutschen sind in der Minderheit. Und auch Tino Chrupalla versucht, dieses Bild der unterdrückten Minderheit zu bedienen. In diesem Fall spricht er wieder auf dem Parteitag der Generation Deutschland. Kommen wir gleich noch zu. Und über junge Männer.
Und gerade junge Männer haben es in Deutschland heute nicht leicht. Sie werden in der Schule zurückgesetzt. Sie werden in den Medien schlecht gemacht. Sie werden auf dem Arbeitsmarkt durch Antidiskriminierung benachteiligt. Aber dann sollen sie als Wehrpflichtige die Kastanien aus dem Feuer holen, während ihre zugewanderten Altersgenossen in der Sicherbar abhängen.
Die Sicherbar.
Wo hängen die ab?
In der Sicherbar. Aber bevor wir darauf eingehen,
ja.
Wie hat er gesagt? Werden durch Antidiskriminierung
diskriminiert. Ja.
Das musst du geistig auch erstmal hinkriegen. Ja. Also.
Das ist ein Spagat, der dir die Eier wegreißt. Aber man kann ihn machen. Und das Bild, was er ja bringt, ist ja auch nochmal, baut ja im Prinzip das Bild auf alle, die mit Migrationshintergrund, die sitzen in der Sicherbar. Und das ist natürlich auch vollkommener Schwachsinn. Natürlich auch für die Doppelstaatler gilt das alles und auch für Menschen mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass haben. Die betrifft die Musterung natürlich auch. Das lässt dahinter rüberfallen. Auch da tun ihm die Fakten nicht gut, aber Sicherbar hat mich total fasziniert.
Natürlich.
Und als ich das zu Hause so geklippt habe, ne, habe ich mir dann in dem Programm gedacht, wie wird das denn klingen, wenn man das so ein bisschen nach unten pitcht?
Langsamer macht, meinst du?
Ja, wenn man es langsamer macht, dann klingt das mit der Sicherbar so.
In der Sicherbar.
Und dann passt schon wieder fast.
In der Sicherbar.
Oder? So ein bisschen weggenebelt. Und das hat mir so viel Freude gemacht.
Also es ist keine Werbung für Cannabisverbot, muss man sagen.
Nein.
In der Sicherbar.
So.
Und hey, das Leute, wo treffen wir uns?
In der Sicherbar.
Na klar,
ja, warte mal,
sicher. So. Und habe mir gedacht, ich war so begeistert. Du erinnerst dich, ich habe dich angerufen, hab dir den Schnipsel geschickt und Tobias Mann wäre nicht der Dieter Bohlen des Kabaretts, wenn er aus so einer Vorlage sagen wir mal, nicht Gold für die Ohren machen würde. Also hören wir jetzt den Shisha-Bar-Song.
Wo seid ihr denn?
In der Shisha-Bar.
Keiner ist mehr hier, keiner ist mehr da. Alle hocken nur noch rum.
In der Shisha-Bar.
Die Maskulinität wird aufgeweicht. Da muss man doch mal sagen, ey Jungs, es reicht. Denn
gerade junge Männer haben es in Deutschland heute nicht leicht. In der Shisha-Bar. In der Shisha-Bar.
Ja, du.
Dankeschön.
Da wird immer was gesucht für den Eurovision Song Contest. Und der Kupala wartet im Prinzip nur auf einen Anruf vom NDR. Also. Oder die machen das doch, der NDR.
NDR macht's.
Ja. SWR. Bitte was? Der SWR, SWR ist dran.
Ach, gibt's den noch? Entschuldigung, ich komme vom WDR.
Ja, eben. Nee, aber war nicht wirklich immer, also jetzt der SWR dran mit der Ausrichtung? Ja. Bitte?
Seit dem letzten ESC, jetzt macht's der SWR.
Okay, dann wird jetzt ja alles gut.
Ja. Wo zeichnen die das dann? Wird das dann auch in Rheinland-Pfalz?
Nein, das wird ja da aufgezeichnet, wo der letzte Gewinner herkommt.
Wo kommt denn der letzte Gewinner her?
Kiel oder Kiew? Das ist mir im Grunde.
Beruhigen Sie sich doch mal, meine Damen. So, pass auf, also, junge Leute in Shisha-Bars. Die AfD hat jetzt eine neue Jugendorganisation. Mhm. Und das war bisher die junge Alternative für Deutschland. Und die hatten ja ihren großartigen Kongress in Gießen. Lief richtig gut. Und wir schauen uns jetzt mal diese jungen deutschen patriotischen Burschen der Generation Deutschland genauer an. Ende November, auf einem kleinen Reichsparteitag gegründet, wurde der Verein.
Ist das mit Justizial geklärt? Also,
bitte?
Oder hast du dich versprochen?
Nein. Ich habe hier eh keinen festen Wohnsitz. So. Also, da waren also diese ganzen jungen deutschen Burschen, die übrigens alle auch, glaube ich, in den gleichen türkischen Barbershop mit ihrer Frisur gehen. Sie erzählen es hinterher nur nicht. Und da ging es um diesen neuen Namen Generation Deutschland. Und da schwingt natürlich auch so ein bisschen, finde ich, auch so letzte Generation.
Ja, und Florian Illis, oder wie er hieß, Generation Golf.
Oh, das ist ja fast schon eine kulturhistorische Verbindung, die du da herstellst.
Ich gehöre ja dieser Generation an, wenn mich nicht alles täuscht.
Generation Golf?
Mein erstes Auto, Golf 2.
Ehrlich?
55 PS, weiß. Schaden an der hinteren Stoßstange. Werde ich nie vergessen. Niemals. Und vor allem, wenn du auf sehr schnellen Autos gelernt hast in der Fahrschule, das waren sehr schnelle.
Was heißt denn, ich habe auf sehr schnell... Bist du der kleine Schuhmacher oder was von mir? Ich habe auf sehr schnellen Autos gelernt.
Ich bin Ralf Schumacher und du kannst mich gerne fragen, was dein Auto kostet.
Das finde ich, das ist übrigens, ja. Ich liebe das immer, wenn dieser Mann mit völlig erstaunt, Ralf Schumacher! Stell mir auf, wenn du Promis in der Stadt, Ralf Schumacher!
Ja, und vor allem der Hintergrund ist ja, die haben Angst gehabt, dass keiner weiß, wer es ist. Deswegen ist das ja in der Werbung so formuliert worden. Weil wenn, was weiß ich, irgendjemand anderes um die Ecke kommt, Friedrich Merz oder nee, Christian Lindner wäre ja der Prädestinierte,
ja,
eigentlich. Der macht ja, ja jetzt den Gebrauchtwagen. Ja.
Ich sag dir, gib dem Lindner 2 Jahre, dann hat er die Automobilindustrie auch zerlegt. So, Entschuldigung, ich muss leider zurück
Verzeihung, tut mir leid, ja.
Zu den Nachwuchsnazis. Also, Generation Deutschland hat sich in Gießen gegründet. So, und da gab's schon so ein bisschen Unstimmigkeiten über den Namen. Nicht jeder mochte den. Und deswegen hören wir jetzt einen jungen Mann, der einen eigenen Vorschlag für einen Namen hat.
Der neue vorgeschlagene Name, Generation Deutschland, ist meiner Ansicht nach in gewisser Weise ein Zeitgeistphänomen und eignet sich nicht wirklich als Name einer richtigen rechten Jugendorganisation, also der Jugendorganisation der Alternative für Deutschland. Wir wollen stattdessen vorschlagen, Jugend Germania. Jugend Germania, das hat Pathos, das hat Ethos, das erinnert an die über 2000-jährige Geschichte Deutschlands, beginnt mit Hermann dem Cherusker, damals im Teutoburger Wald, dann über Karl den Großen, weitergehend bis in die napoleonischen Befreiungskriege, die darauf folgende Reichsgründung und entsprechend eben die gesamte deutsche Geschichte.
Ja, irgendwo zwischen Reichsgründung und gesamtdeutscher Geschichte hat er eine Lücke.
Und
hast gemerkt?
Ja. Und Hermann der Cherusker, das war der, der die Serifen in die Buchstaben geprügelt hat.
Richtig.
So, jetzt fügt sich alles zusammen.
Jugend Germania, er hat das ja auch so ausgesprochen. Ich hätte auch noch einen Namen gehabt, Höckes Helfer.
Hä? Ja, oder der Klassiker Höcke-Jugend.
Höcke-Jugend, ja. Wäre auch gegangen.
Schöne Abkürzung also, dann auch. Oh, der dauert ein bisschen. Ja. Vor allem, was heißt das? Ist ein Zeitgeistphänomen.
Also, ich glaube, er bezieht sich an der Stelle auf die letzte Generation.
Generation Deutschland. Und auch hier, um jetzt mal eine Klammer aufzumachen, ich komme da nicht drüber weg. Das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, ist jetzt Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft heißt. Also bis gewisse Pfiffe. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Aber sei froh, dass das Ding vorher nicht Bündnis Oskar Lafontaine geheißen hat. Boll, dann wäre es ein holländischer, egal.
Ja, wir schweifen ab, alles gut.
Ja, nee, alles gut. Nein. Wir nehmen uns die Zeit.
Ja.
So, Chef der neuen Jugendorganisation ist Jean-Pascal Hohm. Und der Vorname ist auch das einzig wirklich Multikulturelle an ihm. Und der beschreibt jetzt mal seine Vorstellung von der Generation Deutschland. Und da finde ich, sollte man mal genau zuhören.
Und wir als Jugend, wir gehen voran. Wir sind die Stimme jener Jungs und Mädels, die auf den Schulhöfen in Ost und West zur Minderheit werden oder es bereits sind. Wir sind die Stimme all jener jungen Menschen, die trotz aller politischen und gesellschaftlichen Verwerfung nicht verzagen, sondern anpacken, die nach der Schule eine Ausbildung machen, in die Selbstständigkeit streben oder etwas Anständiges studieren. Und wir sind auch die Stimme all jener jungen Deutschen, die bereit sind, trotz aller innen- und geopolitischen Verwerfung in Bundeswehr und Polizei ihren Dienst für die Sicherheit unseres Vaterlandes zu leisten. All jenen jungen Männern und Frauen sei gesagt, wir sind die Jugendbewegung, die für euch und eure Zukunft kämpft. Und wir alle miteinander sind die Generation, die diese Zustände noch zum Besseren verändern kann. Wir sind die Generation, die unsere Heimat vor dem Niedergang bewahrt. Wir sind die Generation, die Verantwortung übernimmt und mit aller notwendigen Entschlossenheit streitet dafür, dass Deutschland eine großartige Zukunft haben wird. Wir sind die Generation Deutschland. Schließt euch an.
Ich krieg da Angst.
Ja, dieser Duktus.
Aber auch Jean-Pascal Hohm hat ein Problem mit Zahlen und Fakten. Er wurde auf dem Parteitag von einer Reporterin die Frage gestellt, wie er sich millionenfache Remigration, ist ja ein Titelbegriff, den sie im Moment auch wieder stärker verwenden, vorstellt. Und auch da zeigt er, und das haben die halt alle inne, zeigt er ein ganz, ganz eigenes Verhältnis zu Fakten. Achten Sie jetzt mal bitte auf die Zahl am Anfang, die er nennt, und auf die Zahl am Ende. Es geht um das Thema Remigration.
Also wer soll jetzt millionenfach abgeschoben werden?
Dazu zählen zum Beispiel die 7 Millionen tatverdächtigen Ausländer, die seit 2015 straffällig geworden sind in Deutschland.
Und nochmal, 225.000 ausreisepflichtige Menschen haben wir in Deutschland.
Ich bin der Meinung, dass keiner das Recht hat, in diesem Land zu bleiben, der als Ausländer hier straffällig wird. Und ich bin der Meinung, diese Menschen müssen dieses Land verlassen. Und das sind mehr als 1-2 Millionen.
Oh, das?
Das ging schnell.
Das ging schnell, ja.
Von 7 Millionen auf 1-2 Millionen.
Da würde ich die Formel dazwischen gerne mal sehen.
Und auch das hat mich natürlich wieder gepackt. Ich dachte, wo kommt diese Zahl her? Ich habe dann gesehen, die taucht öfters auf. Ich habe dann versucht zu recherchieren. Auch da ist wieder das Verdrehen der Fakten. Also er spricht ja immer von den Tatverdächtigen. Die einzige Zahl, die annähernd in diese, und deswegen vermute ich, dass sie sich darauf beziehen, die annähernd in diesem Bereich kommt, ist eine Zahl aus der Kriminalstatistik, in der es nicht um Täter, sondern um Opfer geht. Und die lautet, zwischen 2015 und 2024 sind rund 426.000 Deutsche Opfer von Tatverdächtigen aus 10 wichtigen Herkunftsländern von Flüchtlingen geworden. Im selben Zeitraum wurden auch rund 512.000 nicht-deutsche Opfer von Verdächtigen dieser Gruppe. Wir sprechen also im Prinzip insgesamt von 938.000 Opfern durch Tatverdächtige aus Flüchtlingsherkunftsländern zwischen 2015 und 2024. Das ist die Zahl, die Sie, glaube ich, da komplett verdrehen.
Wie kommt er denn auf 7 Millionen?
Fantasie. Mir ist es nur wichtig, diese Zahlen noch mal einmal einzuordnen, denn ich will ja auch die Problematik gar nicht kleinreden, aber um die polizeiliche Kriminalstatistik auch wirklich zu verstehen, muss man wissen, dass, wenn die sagen, nicht deutsche Tatverdächtige, dass im Prinzip auch der Autodieb aus Osteuropa, der in Deutschland geschnappt wird, auch als nicht deutscher Tatverdächtiger in diese Statistik reingeht.
Ohne jetzt Klischees zu bedienen. Es ist rein, jetzt nur mal so.
Oder von mir aus ein in Köln geschnappter Drogenkurier aus den Niederlanden.
Jetzt wird's autobiografisch.
Also, das, was ich im Moment herausfordernd finde, was wir aber, glaube ich, machen müssen, ist den Herrschaften und Frauschaften permanent hinterherlaufen und diese Fakten aufsammeln und wieder einordnen. Denn wenn einer sich hinstellt und sagt, 7 Millionen, 1,2 Millionen, dann müssen wir es einordnen, weil ansonsten kriegen wir nie wieder, und man sieht ja, was dann in Amerika rauskommt, ansonsten kriegen wir nie wieder die Kontrolle über die Realität zurück. Denn das ist genau das, was Trump in Amerika gemacht hat. Und ich finde es immer gut, die AfD dann auch mal zu hinterfragen, wie wir es denn machen. Und jetzt hören wir Alice Weidel mit einem sehr konkreten Vorschlag, wo wir in Deutschland in Zukunft unsere Energie herkriegen.
Wir müssen Erdgas und Erdöl dort kaufen, wo es am günstigsten ist. Und das ist in Russland. Und das ist in unserem nationalen Interesse.
So, machen wir es konkret. Wie soll es funktionieren?
Ja, das müsste Sie Dieter Bohlen fragen. Der hat ja jüngst in einem Interview, Sie lachen, hat Dieter Bohlen gesagt, ja, das mit Russland, das sei ja mal ein Traum, ein Dreamteam gewesen zwischen Russland und Deutschland. Und er hat diese Zeit auch hochbeschworen, dass damals günstige Energie und so, was dabei verschwiegen wird, dass man sich hier natürlich gerade in diesen Zeiten damals über 50% dort eingekauft hat mit Energie, und das ist uns natürlich jetzt auch böse auf die Füße gefallen, dass wir diese günstige Energie jetzt im Endeffekt teuer bezahlen. Und das müsste man alles, deswegen, es ist halt komplexer, als es oft von der AfD dargestellt wird.
Ja, aber es ist ja trotzdem spannend zu sehen, dass sie immer wieder jetzt auch diese Nähe zu Russland suchen und auch diese Thesen aufstellen, die ja erstmal in der Praxis, wie soll das irgendwie wirklich funktionieren?
Aber gut, sie haben ja gute Beziehungen.
Ja.
Vielleicht kann da irgendeine Leitung wieder aufgedreht werden.
So, pass auf. Und deswegen, Tino the Brain Krupalla.
Ja. Hat die Wandergitarre zur Seite gelegt.
Ja. Wir kriegen es im Moment mit. Russland schickt Drohnen in Europa rum. Wir haben Cyberattacken auch in Deutschland gehabt. Ja. Und Markus Lanz, the Godfather of the bisschen zu lange Question. Stellt Tino Krupalla jetzt aber nicht völlig zu Unrecht die Frage, ist Russland eine Gefahr für Deutschland? Und jetzt kannst du mal sehen, was passiert, wenn Tino spontan denkt.
Ich sehe keine Gefahr für Deutschland aktuell. durch Russland und als Aufgabe als Politiker keine. Ist, sehe ich nicht.
Sie sehen keinen hybriden Krieg, Sie sehen nicht die Situation in der Ukraine,
natürlich
die Konsequenzen daraus, die Millionen auf der Flucht, das ist alles keine Gefahr.
Jedes Land kann eine Gefahr für Deutschland werden, jedes Land kann.
Es ist ein allgemeiner Wahrsatz.
Nein, es kann nicht, es ist kein allgemeiner Wahrsatz. Welches denn? Die Aufgabe der Politik ist, Gefahren abzuwehren.
Polen, Finnland.
Nehmen Sie Polen, natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein. Nehmen Sie aktuell die Doppelmoral, die Doppelstandards, nehmen wir zum Beispiel die Nord Stream Pipeline. Die Sprengung der Nord Stream Pipelines, wo der Generalbundesanwalt als Beispiel hier einen gesuchten Straftäter, einen Terroristen, nicht nach Deutschland ausliefert. Das macht Polen nicht.
Der hat Polen nur genommen, weil der Lanz es gesagt hat. Hätte der eine Sekunde früher geschaltet, hätte er gesagt Luxemburg. Und vor allen Dingen, ist dir aufgefallen, er sagt doch immer Deutschlands.
Ja.
Er hat so ein ganz schwieriges Verhältnis zur Sprache.
Für ihn gibt's immer noch, die Mauer ist noch da, für ihn gefühlt, es gibt noch mehrere Deutschlands, zwei. Vielleicht ist das so, dass er die Wiedervereinigung innerlich noch nicht vollzogen hat.
Es ist Wahnsinn, oder? Er hört was und dann schweift er ab und dann erzählt er irgendwie von, ja, und der Attentäter und dann ist es eine Gefahr.
Aber ich finde auch schon steil zu sagen, jedes Land kann uns gefährlich werden.
Natürlich.
Wissen das die Holländer?
Ja.
Wenn die Holzschuhe marschieren, das hört man wenigstens frühzeitig. Ja, also Armeeverbände sich sammeln, ja, in Holland, das hörst du. Weil die dann ja auch alle in der Sicherbar.
In der Sicherbar.
Zwischen all den Halbwahrheiten, die er so da verzapft, sagt er völlig unfreiwillig an einer Stelle die Wahrheit.
Ich habe mich nicht über die Medien beklagt, ich habe mich über das Demokratieverständnis auch der Opposition hier in Deutschland beklagt.
Ein seltener Moment der Selbstreflexion.
Ja. Er hat sich über das Demokratieverständnis der Opposition, da würde ich sagen, unterschreibe ich. Da war er ehrlich. Die Russlandliebe der AfD ist erschreckend. Und es gab vor kurzem eine Bundestagsdebatte. Da hat Dirk Wiese von der SPD sehr genau analysiert, was die AfD in Deutschland treibt. Und ich fand das, mir war das so auch alles nicht klar. Und er stellt quasi Alice Weidel an der Stelle direkt eine Frage im Bundestag. Das heißt, beide müssen aufstehen. Er stellt die Frage, sie muss antworten. Und wir hören jetzt erstmal nur die Frage und da liefert er Informationen, die hatte ich so auch nie auf dem Schirm.
Und jetzt ist rausgekommen in der letzten Sitzungswoche, dass Sie Anfragen stellen. Das ist in Ordnung, aber ehrlicherweise, da ist nichts gesagt worden, warum Sie diese sicherheitsrelevanten Anfragen stellen. Und jetzt ist rausgekommen, 7000 sicherheitsrelevante Anfragen, 7000, die Sie gestellt haben, einzelne Abgeordnete, unter anderem bis zu 200. Wo gehen Militärtransporte in diesem Land her? Wo ist kritische Infrastruktur, wenn es zum Spannungsfall tatsächlich kommt? Und darum meine Frage einfach heute nochmal hier. Was machen Sie mit diesen sicherheitsrelevanten Anfragen? Was vertreten Sie wirklich für Interessen als AfD-Fraktion? Und warum hält Ihr Machtwort in der AfD-Fraktion überhaupt nichts? Abgeordnete reisen, obwohl Sie das nicht wollen.
Jetzt sitzen wir doch alle. Also mir waren diese 7000 Anfragen und das war mir alles nicht bewusst.
Auch bis zu diesem Punkt wusste ich das auch nicht.
Man könnte fast sagen, Sie spionieren. So, jetzt sitzt du doch an dem Moment, also so ging es mir zumindest, ich saß auf der Sesselkante und dachte, okay, Weidel muss jetzt auf diese beiden Fragen antworten und man sieht an ihrem Gesicht, sie will auch antworten. Und ich denke mir, was kann jetzt noch schief gehen? Und dann wird mir klar, Julia Klöckner ist auch im Raum. Aber hören Sie jetzt selbst.
Die Reisen unserer Abgeordneten nach Russland. Wissen Sie, vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass wir die einzige Partei, die einzige Fraktion sind mit offenen Kanälen zu den USA, zu Donald Trump und nach Russland. Wir haben immer genau das gefordert, was Donald Trump heute umsetzt. Und ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt.
So, Frau Dr. Weidel, Ihre Zeit ist abgelaufen.
Oh, das ist sehr schade.
Nein, nein. Ich habe, so, die Sitzung leite ich.
Ja. Wir werden es nie erfahren.
Jetzt die Frage, war das Strategie von Weidel, so lange zu reden, bis die Glocke kommt?
Die Klöckner. Ja. Die Glocke war ihr egal, sie hat auf die Klöckner gehofft. Die entscheidende Frage dessen, was ich jetzt in der letzten halben Stunde gemacht habe, ist: AfD-Verbot, ja oder nein?
Ja.
Zumindest die Prüfung müsste schon längst eingeleitet sein. Und es müsste ernsthaft geprüft werden und dann muss man sich das anschauen. Aber es wird ja da so rumtaktiert. Das war ja damals bei der NPD so. Da hieß es, hat nicht genug Bedeutung, um ein Verbot zu rechtfertigen. Jetzt auf einmal wird ständig gesagt, die AfD ist zu groß. Mittlerweile hat sie zu viel Bedeutung, deswegen kann man es auch nicht machen.
Also und irgendwann sagt man, oh, jetzt ist sie an der Macht, jetzt ist es auch zu spät. Ja. Das Grundgesetz, all das wurde in Deutschland doch aus genau, auch dieses Parteiverbotsverfahren, das wurde doch alles genau aus diesem Grund geschaffen. Genau deshalb gibt es das. Und es ist mir völlig unerklärlich. Ich verstehe es nicht. Plus, wir sehen seit Anfang des Jahres im Live-Ticker in Amerika, wie schnell man eine Demokratie zu einem faschistischen Staat umbauen kann. Wir sehen es. Da werden Leute auf Straßen gejagt, wir sehen das alles und wir tun so, als ob, ja, so schlimm wird es ja nicht werden. Die CDU diskutiert ernsthaft darüber, braucht man eine Brandmauer? Ja, also wenn nicht in Deutschland, wo denn sonst? Eine Partei. Eine Partei, die klar sagt, die dem Artikel im Grundgesetz widerspricht und eben die sagt, die Würde des Menschen ist antastbar und es ist nicht jeder gleich. Da müssen wir doch gar nicht mehr drüber diskutieren. Ich verstehe die Diskussion nicht. Ich verstehe nicht, worüber wir uns überhaupt noch unterhalten. Die ganzen Belege sind da. Es gibt tausende von Webseiten, wo die ganzen Zitate sind. Ich habe mir den kompletten Parteitag der Generation Deutschland reingezogen. Ich habe mir die ganzen Reden angehört. Es ist da. Du kannst es hören. Sie sprechen wie damals. Björn Höcke hat den Duktus der Nationalsozialisten in seiner Sprache übernommen. Er benutzt konkrete Anlehnungen mit alles und all diese Sachen. Alice Weidel macht sich drüber lustig. Die sitzt bei Welt TV, wiederholt es noch so ein bisschen. Sie benutzen all die Mechanismen, die man lesen und lernen kann. Und man tut die ganze Zeit noch so, jetzt ist es zu spät und wir gucken mal. Und ich denke mir, was stimmt nicht mit euch? So. Ich entschuldige mich. AfD hat das Klima in diesem Land so unfassbar vergiftet. Und die zerstören mit Anlauf, wirklich mit Anlauf, eine liberale Demokratie. Und deswegen hören wir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Appell von Alice Weidel.
Ich appelliere an unsere politische Konkurrenz, an den Deutschen Gewerkschaftsbund, an die Omas gegen rechts. Ich appelliere an die Antifa. Ich appelliere an all diejenigen, an die Linksextremisten, die da draußen heute dieses Chaos veranstaltet haben. Rüstet ab. Der Ort der parlamentarischen Auseinandersetzung, der Ort der parlamentarischen und politischen Auseinandersetzung, liebe Freunde, ist nicht draußen auf der Straße mit Gewalt. Er findet in den Parlamenten statt, im Austausch von Argumenten. Und dort sollten wir uns treffen. Rüstet also ab und lasst die Andersdenkenden stehen.
Also, abrüsten, Argumente austauschen und Andersdenkende stehen lassen. Und in diesem Geiste der Offenheit hören wir jetzt noch einmal ein Best-of der menschlichen und wertschätzenden verbalen Abrüstung und viele sachliche Argumente unter Demokraten von Alice Weidel.
Weil Herr Wüst die Unis zu querroten Kaderschmieden machen will. Entschuldigung, queer-roten Kaderschmieden. Soll ich euch sagen, was wir tun werden, wenn wir am Ruder sind? Wir schließen alle Gender Studies und schmeißen diese Professoren raus. So!
Dieser Verfassungsschutz, diese schmierigen Stasi-Spitzel. Schauen Sie sich doch mal diesen Verfassungsschutzpräsident in Thüringen an, diesen Kramer da mit diesem Bart und so, wie der aussieht.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland.
Hast du auch das Wertschätzende so?
Ja, du spürst das ganz deutlich.
Oder? Da ist auch so eine Form von Liebe drin, wo ich sage, wow.
Das ist Peace, Love and Unity.
Absolut. Ich habe zur AfD nichts mehr zu sagen. Und deswegen überlasse ich Alice Weidel das letzte Wort. Und ihren Worten schließe ich mich an. Bisschen anders, als sie denkt, aber ich schließe mich an.
Das sollte jedem Demokraten Respekt einflößen, in welche Entwicklung wir hier reingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass so etwas in Deutschland noch einmal vorkommt.
Tja, jetzt haben wir, glaube ich, alle die Sicherbar, haben wir uns echt verdient jetzt an der Stelle. Das ist schon hart. Nur die Weinschorle, ja.
Die Weinschorle, aber wir haben ja noch ein paar gute Nachrichten.
Haben wir?
Ja, natürlich.
Ach so.
Wir machen jetzt
das war
gleich...
Mit mir nicht abgesprochen.
Doch, wir machen...
Gute Nachrichten waren mit mir nicht abgesprochen.
Wir machen gleich noch ein lustiges Lied zusammen.
Das stimmt. Ja. Dumbo ist auch
der
hier
Elefant
heute Abend.
Von der Maus ist auch da, genau.
Kann ich gut, ne? Weißt du, Entschuldigung, ich muss schon Tiergeräusche machen, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzunehmen.
Ja,
weißt du, du hast das Saal runtergefahren und ich muss jetzt hier...
Weißt du, was ich so interessant finde, wenn du das machst, ne?
Ja.
Bewegen sich deine Ohren.
Ja, natürlich.
Mach mal, mach bitte.
Da habe ich lange dran gearbeitet. Ich kann auch Schweine. Geil, ne?
Mach noch mal. Das ist aber ganz kurz vom Keulen, oder?
Ja.
Also, da höre ich das Schnitzel nach hinten aber schon raus.
Solange du es nicht rausschmeckst. Ja, stimmt, wir machen also traditionell natürlich am Ende noch einen Song gemeinsam. Beziehungsweise, nein, ich muss es anders formulieren. Die KI macht am Ende noch einen Song.
Ja, und kümmer du dich mal kurz um die Elektrik.
Ja, ja, mach
ich. Ich spreche nochmal, also ganz kurz noch als Info, das war die letzte Sendung für unsere Podcast-Hörer hier zu Hause. Das war die letzte Sendung fürs Jahr 2025. Die nächste Sendung kommt am 18.01. und da sind wir live in Oberhausen und da gibt's sogar noch Tickets unter www.grundlosgutelaune.de. So. Und wir brauchen jetzt für diesen letzten Song von Ihnen Begriffe, die heute Abend eine Rolle gespielt haben und wo Sie sagen, auch das Wort würde ich jetzt gerne in dem Lied gleich nochmal wiederfinden, wo die KI den Text macht. Deswegen rufen Sie mal Sachen rein, die Ihnen... Bitte?
Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie einmal die Zähne festdrücken, dann...
Du bist aber ganz schön altersdiskriminierend drauf heute Abend, weißt du? Erst mit der Mehr-Generationen-Frage, ja? Also, drücken Sie mal die Zähne fest, die Haftcreme ist verrutscht. Ich meine, wo sind wir denn hier?
Na, ich kenn's von mir, ich hab hier auch eine Brücke.
Spuck demnächst die Vierten gleich auf den Tisch und mach dir große Sprüche.
Also schreib du mal auf Sicherbar und er meinte Peter Altmaier.
Ah.
Ja. Weinschorle?
Ganz ruhig, ganz ruhig.
Weinschorle...
Moment, Peter Altmaier, Peter Altmaier.
Dann Generationenfrage habe ich noch gehört. Ich hätte gerne Alice Weidel drin.
Alice Weidel. Klöckners Glocke könnten wir noch machen.
Ja, Klöckners Glocke.
Holzschuhe. Holzschuhe auch sehr schön.
Eigentlich muss man, sind's Klotschen, ne? Holzklotschen.
Halt die Goschen, weitermachen.
Fritze Merz. Frankfurter Hof.
Mhm. Hier, Kollege Schnürschuh ist sehr gut. Das jetzt reicht's. Jetzt reicht's.
Ja?
Sonst
wird's so, und während die KI und Tobi jetzt arbeitet, habe ich noch eine Information.
Moment, wir müssen dieses Genre noch besprechen. Ich hätte mir überlegt, so ein Ballermann-Hit wäre doch ganz geil, oder?
Ja. Ist super. Ich finde, das steht dir intellektuell auch am besten.
Weißt du was, wir nehmen noch eins dazu. Hans-Dieter Hüsch nehmen wir noch hin.
Oh ja.
Nein, komm, lass ich raus. Soll Hüsch rein? Okay, dann machen wir Hüsch rein. Schreibe ich direkt vor Glöckners Glocke.
Wir nähern uns dem Ende.
Was war denn das Schönste für dich heute in Mainz, Philipp?
Ich muss wirklich nochmal sagen, ich fand den Mainzer Dom wirklich toll.
Nee, du musst sagen, die Menschen über 70, das war das, was am schönsten war.
Entschuldige mal, was glaubst du, was da im Dom rumgesessen hat?
Und weil der Dom dich so berührt hat,
ja,
machen wir jetzt diesen Ballermann-Hit.
Ja.
Ich finde die Verknüpfung nicht, aber vielleicht finden wir sie jetzt in dem, was die... Ich hab's nicht gesehen. Das ist. Ich spiel's einfach mal ab.
Sicher steht am Tresen heut. Mein Schorle spritzt wie Lebensfreund. Peter Altmaier tanzt im Takt. Generation mit Frage. Zack, 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 zack. Hüsch mit Holzschuhbeat, Glöckners Glocke läutet schief und sweet. Schaum auf dem Gras, Party im Hof, Fritz im Herz im Frankfurter Loft. Kollege Schnürschuh, Kamerad dabei, wir feiern die Nacht. Eins, zwei, drei, Alice Weidel in Glitzerlicht, schreit Prost und gibt das nächste Dicht. Frankfurter Hof, die Wände beben, wir tanzen bis die Füße kleben.
Ich würde sagen, das war grundlos gute Laune!
Das war die 44. Folge Grundlos gute Laune. Live aus dem Frankfurter Hof in Mainz. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und wenn die Welt zusammenkracht, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht.